ADHS gibt es auch bei Erwachsenen und wird oft lange, lange nicht erkannt. Genau das macht den Betroffenen das Leben schwer. Und damit sich das ändert, wollen Carlsson, El-Murtadi und ich heute ein bisschen dazu beitragen, über das Thema aufzuklären. Wir sprechen relativ ausführlich in einer Doppelfolge hier im Podcast über das Thema ADHS bei Erwachsenen. Hier in der ersten Folge geht es um das Basiswissen. Was sind häufige Symptome? Was verbirgt sich eigentlich hinter dieser Abkürzung ADHS? Wie erkennt man das? Was sind ganz typische Herausforderungen von den Menschen, die damit leben? Außerdem sprechen wir zum Ende der Folge hin auch über die Therapiemöglichkeiten, beginnend mit der medikamentösen Therapie. In der zweiten Folge setzen wir das fort und sprechen dann über die nicht-medikamentösen Therapieformen, Biofeedback, Psychotherapie und so weiter. Außerdem werden wir in der zweiten Folge auch darüber sprechen, wenn ich einen ersten Verdacht auf ADHS habe, wie kann ich mir noch ein bisschen sicherer werden, ob es sich lohnt, in diese Richtung weiterzuschauen? Wie kann ich zu einer ersten Selbsteinschätzung, einer ersten Orientierung kommen? Was sind außerdem häufige Begleiterkrankungen, Komorbiditäten? Wie wirkt sich ADHS nochmal speziell im Bereich der Partnerschaft aus? Und was sind auch nochmal ganz bewusst die Stärken und die großen Chancen, die ADHS ja auch mit sich bringt? Aufgrund der diversen verschiedenen Themenblöcke werde ich Kapitelmarken, Timestamps erstellen. Die findet ihr je nach eurem Podcast-Player irgendwo und könnt dann dort entsprechend draufklicken zu den Abschnitten unseres Gesprächs, die euch besonders interessieren. Ansonsten werdet ihr es sicherlich auch in der Podcast-Beschreibung irgendwo finden und dann manuell die entsprechende Stelle im Interview ansteuern können. Vorweg wie immer der Disclaimer. Diese Podcast-Folge ersetzt natürlich keinen Arztbesuch, keine individuelle Diagnose und Therapie. Carlsson und ich geben nach bestem Wissen und Gewissen Informationen, Einsichten, Erfahrungen, Einschätzungen weiter. Was du daraus machst, dafür trägst am Ende du die Verantwortung. Wir können selbstverständlich keine Haftung übernehmen. Und damit genug der Vorrede, ab in die Folge.
Ich Stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark. Wieder mal mit einem sehr interessanten und auch angenehmen Zeitgenossen, und zwar dem Heilpraktiker für Psychotherapie Carlsson El-Murtadi. Carlsson, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für deine Einladung und ich freue mich.
Ich freue mich auch, ist auch ein wichtiges Thema, um das es heute gehen wird, ADHS. Aber erstmal kurz zu dir. Du bist Heilpraktiker für Psychotherapie und du hast in deiner Arbeit einen Arbeitsschwerpunkt auf dem Bereich Männer und Väter. Das wird uns natürlich an der einen oder anderen Stelle später auch begleiten, wenn wir über ADHS sprechen, aber wir werden trotzdem ganz allgemein auch über ADHS sprechen, jetzt nicht nur begrenzt auf Männer. Ja, also wenn du, liebe Zuhörerin, eine Frau bist, dann darfst du trotzdem dranbleiben. Es lohnt sich.
Absolut.
Und du hast einen Fokus auch auf der Resilienz- und Bindungstherapie.
Ja, das ist richtig. Also mein Schwerpunkt sind Männer und Väter und hier ist es auch so, dass ich so im Hinblick auf die Therapieplanung sehr viel Wert lege auf den Blickwinkel der Resilienz und damit wir auch nachhaltig für Klienten und Patienten eine Situation entwickeln können, in dem sie dann auch mit, auch in Zukunft, wenn jetzt die Therapie zu Ende ist, dann auch Wege kennen und wissen, wie sie dann nicht zurück in alte Muster fallen. Und deswegen ist das, denke ich, ein ganz wichtiger Ansatz aus meiner Perspektive, da auch langfristig und nachhaltig Menschen zu helfen und zu unterstützen, ihren Weg zu finden. Mhm.
Bei Resilienz geht es ja im Grunde auch um die Widerstandskraft gegen die Krisen des Lebens, könnte man sagen, oder? Und das heißt, bei dir geht es darum, nicht nur in der akuten Krise zur Seite zu stehen, sondern eine langfristige Veränderung zu schaffen.
Genau, darum geht es auch, ja. Es geht darum, auch in belastbaren Situationen auch dann entsprechend standhaft zu sein und Wege zu finden, ja. Und das ist ein ganz wichtiger Ansatz, der aus meiner Sicht ja oft auch einfach vernachlässigt wird, gerade im Hinblick darauf, dass wir in einer Zeit auch leben, wo immer mehr und mehr Herausforderungen auf uns zukommen. Und gerade für Väter und Männer und auch im Hinblick auf die Veränderung des Rollenbildes auch unter anderem. Und da ist es unglaublich, aus meiner Sicht unglaublich wichtig, hier auch entsprechend Widerstandskraft zu entwickeln, ja.
Um mit all den Anforderungen umzugehen,
genau,
ja.
Genau,
also,
genau.
Ich kann das aus meiner Arbeit bestätigen, dass so diese, auch diese gesellschaftlichen, auch Rollenveränderungen ein häufiges Thema sind und häufige Herausforderungen.
Genau, ja. Genau, ja.
Lass mich noch dazu sagen, du bist mit deiner Praxis in Ottobrunn bei München und erreichbar über deine Website praxiskarlsson.de. Ich werde es auch unten drunter verlinken, Karlsson mit C.
Genau.
Und ich habe überlegt, wie lange kennen wir uns jetzt eigentlich schon? Wie lange sind wir im Austausch rund um Psychotherapie und psychische Erkrankungen? Sind das 2 Jahre?
Ich glaube knapp 3 Jahre. Seit diesem Jahr 3 Jahre, okay. Ja, sind wir da im Austausch.
Wahnsinn. Wie die Zeit
vergeht. Ja, unglaublich, ja.
Genau. Treffen uns manchmal, tauschen uns aus, manchmal auch telefonisch und lernen voneinander. Und da entstand die Idee eben auch zu diesem Thema ADHS, was auch ein Thema ist, mit dem du dich viel beschäftigt hast und weiterhin beschäftigst, dazu doch mal eine Podcast-Folge aufzunehmen. Denn tatsächlich, bisher gibt es das noch gar nicht bei mir im Podcast. Also wird es mal Zeit. Vielleicht starten wir direkt mit einem kleinen Mythos. Wir wollen ja im Laufe des Gesprächs auch auf verschiedene Mythen eingehen und die aufklären. Und deswegen würde ich dich direkt mal fragen, Karlsson, wenn jetzt ein Kind ADHS entwickelt, ne, was haben denn dann die Eltern falsch gemacht?
Ja, das ist interessant, wie du das formulierst, dass du da die Schuld in der Erziehung suchst. Klar. Und das sage ich dazu, Kängurus sind so hüpfend, weil sie nie gelernt haben, ordentlich zu laufen. Das ist, wie gesagt, vielleicht kann ich und ich möchte dir gerne mit einer kurzen Geschichte darauf antworten. Also ich möchte gerne heute also auch dir und den Zuschauern eine Geschichte erzählen von Jonas. Ja? Jonas ist 35 Jahre alt, arbeitet als IT-Spezialist, hat 2 Kinder und von außen sieht alles ziemlich gut aus. Ja? Aber so hinter den Kulissen ist sein Leben oft chaotisch. Mhm. Ja? Vergisst ständig Termine, verliert den Überblick über seine Aufgaben und fühlt sich sehr, sehr oft überfordert. Ja? Kannst dir vorstellen, ein ITler, Christian, meist sind sie ja gut organisiert, ja, hat Apps, hat To-Do-Listen, also, aber er schafft es nicht, seinen Alltag so in den Griff zu bekommen. Ja, und seine Frau klagt auch, ja, dass er impulsive Entscheidungen trifft und ständig Sachen vergisst. Und er selber fragt sich, warum schaffe ich es nicht, mich so gut zu organisieren und zu strukturieren wie all die anderen? Ja, und dann fällt ihm ein, mit wem kann ich sprechen? Ja, er spricht dann mit seinem besten Kumpel darüber, seinem Freund. Und der sagt ihm, ja, also vielleicht haben deine Eltern dich einfach nicht streng genug erzogen und nicht richtig erzogen. Zu viel Liebe, ja, das ist nicht gut für ein Kind. Ja, und dieser Satz, ja, bleibt dann Jonas im Kopf. Ja, denn seine Eltern, ja, die waren liebevoll, aber auch streng, klar. Aber sie gaben ihm Regeln, halfen ihm, sich zu organisieren und unterstützten ihn. Trotzdem war es für ihn also schon als Kind schwierig, ja, sich zu konzentrieren und auch Aufgaben zu Ende zu bringen. Ja, und Jonas hat damals oft gedacht, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und oft sucht dann im Hinblick vielleicht auf diese, diese Aussagen seines besten Freundes und Vertrauenspersonen, ja, das ist die Schuld meiner Eltern, dass ich so bin. Was absolut nicht richtig ist, ja. Und auf Drängen seiner Frau, und das ist das Interessante, die ist Erzieherin, und im Hinblick auf ihre Qualifikation, ja, hat sie da schon irgendwie einen Verdacht entwickelt und sagt ihm, du, such bitte professionelle Hilfe. Und ja, und auf Basis dieser Suche nach professioneller Hilfe und der Erkenntnis und einer ganzheitlichen Diagnostik, ja, stellte Jonas fest, er hat ADHS. Und auf der Basis erklärte ihm dann auch sein Therapeut, dass ADHS eine angeborene, ja, neurobiologische Störung ist, die nichts mit schlechter Erziehung oder Disziplin zu tun hat. Also sein Gehirn funktioniert ja einfach anders, ein bisschen anders, ja. Das muss man sich vorstellen wie so ein Betriebssystem. Er hat ein anderes Betriebssystem. Ja.
Ein anderes Betriebssystem, ja, okay.
Du bist jetzt Windows, ich bin OS, er ist vielleicht Linux, wenn man das so ein bisschen, metaphorisch beschreiben möchte, ja. Und ja, und es fällt ihm schwer, sich also zu fokussieren, ja, und seine Impulse zu kontrollieren und organisiert zu bleiben. Und das Positive ist jetzt, im Hinblick auf diese Klarheit in der Diagnose, versteht er jetzt auch Johannes endlich, warum er immer wieder an seine Grenzen stößt. Und ganz wichtig, es ist nicht seine Schuld. Ja, es ist nicht seine Schuld. Und jetzt, um das jetzt auf deine Aussage, deine provokante Aussage einzugehen, ja, also ADHS hat nichts mit schlechter Erziehung zu tun, ja. Es ist eine angeborene Störung, die durch Unterschiede im Gehirn verursacht wird. Also dieser Mythos, dass es an den Eltern liegt, ist nicht nur falsch, sondern schadet Betroffenen sehr, weil er sie und ihre Familie unnötig belastet. Und was ganz wichtig ist, da auch zu sagen, ist, was Menschen mit ADHS wirklich brauchen, sind Verständnis, Unterstützung und die richtigen Werkzeuge, um ihr Leben zu meistern. Ja.
Also wenn es angeboren ist, dann heißt das eben auch sofort, okay, das kriege ich auch mit Erziehung nicht weg. Das kriege ich auch nicht durch irgendwelche tollen Strategien weg. Also es wird ADHS, wenn es bei mir da ist, ja, wenn es mich begleitet als angeborene neurobiologische Störung, dann wird es mich auch mein Leben lang begleiten, richtig?
Das ist richtig, genau. Und dann würde ich gerne mal drauf eingehen, was ADHS eigentlich genau ist, auch im Hinblick auf was passiert da eigentlich im Kopf. Mhm. Ja. Und also ADHS, das Kürzel, ist ja in aller Munde, ist ja auch ein Riesentrendthema. Es ist wichtig, aber auch zu verstehen, was passiert da eigentlich auf Basis von Wissenschaft, also was ist die wissenschaftliche Grundlage. Ja? Ich würde gern darauf eingehen. Also ADHS, also zusammengefasst, ist die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung auch. Also in dem Zusammenhang wird das, also ist die Begrifflichkeit, ja. Und das ist eine, wie du sagtest, auch eine neurobiologische Störung. Das heißt, sie entsteht durch Unterschiede in der Struktur und Funktion des Gehirns. Also besonders betroffen sind die Bereiche, die für die Selbstregulation, also die Kontrolle von Aufmerksamkeit, Impulsen und Emotionen verantwortlich sind. Mhm. Also diese Unterschiede sind angeboren und zeigen sich meist schon im Kindesalter. Also ein Erklärungsversuch, was im Gehirn genau passiert, mit einfachen Worten. Es ist eine Art Diabetes im Kopf. Ja?
Diabetes im Kopf.
Um es in einfache Worte zu sagen. Ich werde jetzt nochmal konkreter darauf eingehen, was ich damit eigentlich meine. Ja? Also es betrifft konkret die Neurotransmitter. Und hier liegt also ein Ungleichgewicht vor bei Dopamin und Noradrenalin. Also unser Gehirn arbeitet mit chemischen Botenstoffen, ja, sogenannte Neurotransmittern, die die Kommunikation zwischen Nervenzellen ermöglichen. Ja. Und bei ADHS sind vor allem zwei Neurotransmitter betroffen, Dopamin und Noradrenalin. Ja, kurz vielleicht darauf einzugehen, Dopamin. Also dieser Stoff ist für das Belohnungssystem zuständig und spielt eine zentrale Rolle bei der Motivation, Aufmerksamkeit und Impulskontrolle. Ja. Und bei Mensch mit ADHS ist Dopamin oft zu wenig oder ungleichmäßig im Gehirn verfügbar. Das bedeutet, Aufgaben, die andere Menschen als interessant oder motivierend empfinden, wirken auf jemanden, der Diagnose von ADHS hat, oft langweilig oder sogar unerträglich. Also es fehlt das, ich würde mal sagen, das Kickgefühl, um dran zu bleiben. Und gleichzeitig kann Dopamin plötzlich stark freigesetzt werden. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Also es ist da, aber wenn etwas hochinteressant ist. Und das erklärt, warum Menschen mit ADHS in ihren Lieblingsprojekten, wie ich es jetzt definieren würde, ja, regelrecht aufgehen können, also so eine Hyperfokussierung bekommen. Und
auch eine hohe Begeisterungsfähigkeit, ja, ne? Auch Kreativität. Also es ist nicht so, man kann sich immer so ein bisschen drüber streiten. Wir haben jetzt gesagt, neurobiologische Störung, das ist auch ein zutreffender Ausdruck. Ja. Ja. Gleichzeitig klingt Störung so ziemlich negativ. Ja. Manche würden ja mittlerweile sprachlich auch eher sagen, naja, da geht es um Neurodiversität.
Genau.
Ja.
Genau.
Und das geht dann in Richtung von deinem Bild, von den unterschiedlichen Betriebssystemen.
Ja. Genau.
Ich bin vielleicht, würde ich jetzt mal vermuten, neurotypisch, also sozusagen in Anführungsstrichen ein Normalo oder ein Durchschnittsmensch oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, ja. Und jemand mit ADHS ist im Vergleich zu der großen Mehrheit der Menschen eben neurodivers. Mhm. Er hat andere Stärken und andere Schwächen sozusagen, ja. Ein anderes Profil. Und dann, wenn ich jetzt bei deinem Betriebssystembild bleibe, dann würden vielleicht die Apple-Jünger sagen, ja, also Apple-Betriebssystem ist eindeutig das Beste, alles andere ist schlechter oder so, ja. Aber an und für sich hat jedes Betriebssystem seine Stärken, seine
absolut,
Schwächen.
Absolut, absolut.
Ja? Und insofern gibt es auf jeden Fall Themen oder Bereiche, in denen jemand mit ADHS mir zum Beispiel überlegen ist. Und das ist zum Beispiel so etwas wie diese hohe Begeisterungsfähigkeit bis hin zum Hyperfokus, was du gerade gesagt hast. Also ein ganz starker Fokus auf einen Bereich.
Ja, ja. Da würde ich auch gerne auch drauf kurz drauf eingehen. Also es gibt ganz, ganz viele prominente und erfolgreiche Menschen, die ADHS haben und Unglaubliches geleistet haben. Da kann ich auch gerne später, wenn du möchtest, darüber ein bisschen was erzählen.
Mhm. Gerne.
Vielleicht zurückzukommen zu dem anderen Neurotransmitter, was hier auch eine Rolle spielt, ist Noradrenalin. Ja, dieser Stoff hilft also, Informationen im Arbeitsgedächtnis zu halten und bestimmte Reize, also auf bestimmte Reize zu reagieren. Und bei ADHS ist auch Noradrenalin oft zu niedrig. Also was dazu führt, dass es schwerfällt, sich auf eine Sache zu konzentrieren und unwichtige Reize auszublenden. Ja. Und da möchte ich jetzt mal auch noch, was ganz wichtig ist, Christian, zu sagen, also ist das Belohnungssystem, da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen, weil das ist etwas, was ja auch so ein bisschen ein Thema ist, warum langweilige Aufgaben so schwer fallen.
Ja? Mhm. Dieser Teil unseres Gehirns, der so wichtig ist für Antrieb, für Motivation,
genau,
auch.
Ne? Genau, also beim Menschen mit ADHS funktioniert das Belohnungssystem anders. Ja? Das Gehirn reagiert weniger stark auf kleine, schrittweise Belohnungen, die bei anderen für Motivation sorgen. Also Beispiel, ja, also ein neurotypischer Mensch, wie du es vorhin auch erwähnt hattest, empfindet ein Erfolgserlebnis, wenn er eine Aufgabe wie, ich sag mal, eine Steuererklärung, ja, oder er hat jetzt ein bisschen was aufgeräumt in der Küche, erledigt hat, ja, und auch wenn es langweilig war. Aber das ist, wie gesagt, das ist ein Erfolgserlebnis. Also für jemanden, der ADHS hat, fühlt sich derselben Aufgabe jedoch möglicherweise unendlich mühsam an, weil die Belohnung am Ende nicht ausreicht, um die Anstrengung zu rechtfertigen. Mhm. Und da kommt jetzt auch diese Problematik. Ja? Also stattdessen suchen auch Menschen mit ADHS oft nach sofortiger Belohnung, ja? Durch zum Beispiel spannende oder neue oder risikoreiche Aktivitäten. Und da spielt auch unter anderem so das Thema man spricht ja von der exekutiven Funktion des Gehirns, ja, also.
Exekutive Funktion des Gehirns, was ist das?
Also die sogenannte exekutive Funktion sitzt im Präfrontalkortex. Das ist der vordere Teil des Gehirns, also an der Stirn kann man sich das vorstellen, ja, hinter der Stirn, ja. Und das ist, der ist wie ein Manager für unsere Entscheidungen, Impulsivität und die Planung steuert. So kann man es beschreiben. Ja. Und bei ADHS, ja, arbeitet dieser Bereich weniger effizient, würde ich sagen. Ja, also nicht so optimal. Und das führt zu Problemen in verschiedenen Bereichen. Ja. Und man spricht ja von drei Bereichen hier. Also einmal das Thema Aufmerksamkeit. Also Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit gezielt zu lenken und über längere Zeit aufrechtzuerhalten.
Da geht es um das Noradrenalin.
Genau. Ja. Mhm. Dann die Impulssteuerung, also Probleme spontan, also die spontane Reaktion zu kontrollieren. Also das ist zum Beispiel impulsiv dazwischenreden oder vorschnelle Entscheidungen treffen.
Also wenn ich dich jetzt ständig unterbreche zum Beispiel.
Genau, also
ich kann deinen Satz gar nicht bis zum Ende anhören, weil ich will noch was dazu
gerne
sagen. Dann so jetzt als Beispiel.
Ja, genau. Gutes Beispiel, Christian. Es ist ja auch bei Kindern oft so, es gibt das Phänomen, dass plötzlich Kinder während dem Unterricht aufstehen und irgendwie dazwischen reden. Fangen die Probleme dann auch schon an, ja. Also in der Schule, weil das ist ja, wenn man sich überlegt, in den 80er, 90ern, 2000ern, war nicht das Verständnis so groß wie heutzutage, ja. Und da wurde ja auch von einem Zappel-Philipp gesprochen, ja, leider. Um zurückzukommen, ja, wir hatten drüber gesprochen, Aufmerksamkeit, Impulssteuerung, Zeitmanagement ist ein Thema. Zeitmanagement, die Schwierigkeit, sich zu organisieren, Prioritäten zu setzen oder Deadlines einzuhalten. Also Menschen mit ADHS leben oft in einem Jetzt-oder-Nie-Modus. Also was bedeutet, dass sie entweder etwas sofort erledigen oder es komplett aufschieben. Und das Jetzt oder Nie Phänomen, wie man es sagt bei ADHS, liegt auch so ein bisschen daran, dass Menschen mit ADHS oft eine andere Wahrnehmung von Zeit haben. Also sie erleben die Welt im Modus Jetzt oder Nie, jetzt oder nicht jetzt, ja. Jetzt, also alles.
Jetzt oder nicht
jetzt. Ja, genau, jetzt okay. Oder nicht jetzt, genau, Entschuldigung. Jetzt alles, was gerade spannend oder dringend ist, bekommt hundertprozentige Aufmerksamkeit. Und das ist ja so die berühmte Hyperfokus, den wir ja vorhin angesprochen haben. Ja, das ist
also sozusagen, es gibt ja viele Weisheitssprüche und so weiter, lebe den Moment und jetzt ist der einzige Moment, den du zur Verfügung hast und so weiter. Auch Achtsamkeit, der ganze Trend und es ist ja sehr, sehr wertvoll, geht auch darauf, den jetzigen Moment wahrzunehmen und so weiter, im Hier und Jetzt zu sein. Also da steckt ja ganz viel wirklich Tolles und Wertvolles und sozusagen auch Weises drin. Nur so verstehe ich es, da nimmt der Fokus auf Jetzt überhand sozusagen, würden vielleicht andere
sagen. Genau, also es liegt dann, wird priorisiert. Manchmal auch falsch priorisiert, was zu Problemen führt, was ja generell nicht ein ADHS-Thema ist, aber ich möchte es jetzt mal so versuchen zu definieren. Wenn du jetzt die andere Seite anschaust, nicht jetzt, was mache ich jetzt nicht oder nicht jetzt, alles, was nicht unmittelbar relevant ist, wird komplett ausgeblendet. Und deshalb fällt es Betroffenen schwer, langfristig, also zum Beispiel, und da fangen die Probleme an, langfristig Projekte zu planen oder an Aufgaben zu arbeiten, die erst später eine Belohnung bringen. Ja, dann werden Dinge einfach aufgeschoben. Ja, und gerade im beruflichen Kontext kann es natürlich schwierig sein, auch im Beziehungskontext kann es schwierig sein, weil vielleicht auch da die Priorität natürlich anders sein dürfen. Ja, und eine andere Erwartungshaltung da ist.
Und da kann man sich gleich vorstellen, warum auch Menschen mit ADHS so stark herausgefordert sind, ja. Wenn man jetzt in die Forschung schaut, was sind so Persönlichkeits- oder Charaktermerkmale, die, naja, ist eigentlich das falsche Wort, aber was sind so Merkmale, die besonders hilfreich sind, um erfolgreich zu sein im Leben, ja. Dann ist eben eins, was sehr, sehr wichtig ist, die Fähigkeit, Dinge zu tun, auf die man keine Lust hat. Und Dinge zu lassen, auf die man Lust hat. Ja, kann man durchaus auch trainieren, diese Fähigkeit. Aber ich entnehme dem, was du sagst, wenn ich jetzt ADHS habe, dann fällt mir dieser Teil viel schwerer als anderen Menschen.
Ja, ist ja auch oft so, dass aus der Praxis kann ich auch eine kleine Geschichte erzählen. Also in einer Partnerschaft kam es vor, dass die Partnerin Haushalt und andere Themen, die gemeinsam zu bewältigen sind, einfach auch nicht geschafft hat, ja, und nicht bewältigen konnte, weil sie das für sie war das eine Qual. Und da ist, wie du erwähnt hast, da ist es natürlich schwierig, ja. Also wie ist das dann zu bewältigen, ja? Ja, das ist halt dieses Jetzt- oder Nie-Phänomen bei ADHS, was unter anderem versucht zu erklären, was geht da vor sich. Ja. Und was auch ganz wichtig ist, Christian, ist das Arbeitsgedächtnis. Ja? Also das Arbeitsgedächtnis hilft uns, Informationen kurzzeitig zu speichern und zu nutzen. Zum Beispiel während eines Gesprächs oder beim Planen oder ja. Und bei ADHS ist dieses Gedächtnis oft weniger aktiv. Ja, wir haben es auch erklärt aufgrund der Neurotransmitter, weshalb okay. Betroffene dazu neigen, den Faden zu verlieren. Man kann sich es gut vorstellen, wenn jemand in der Schule sitzt und muss dem Lehrer zuhören. Und entsprechend wird er dann abgelenkt. Ja? Dann schaut er aus dem Fenster, weil er einen Vogel sieht. Dann ist er so interessiert in diesem Vogel und kriegt das andere gar nicht mehr mit.
Ich habe mir einige Dokus auch angeschaut zum Thema ADHS. Ja. Da ist mir auch im Kopf geblieben, die habe ich schon vor ein paar Jahren gesehen, die Doku, wo jemand dann sagte, er hat dann eben als Kind irgendwann, als es rauskam, dass er ADHS hat, dann angefangen eben ein entsprechendes Medikament zu nehmen. Da kommen wir später noch zu. Und hat dann nach ein paar Tagen seiner Mutter zu Hause erzählen können, stell dir mal vor, mir ist in der Schule ein Stift runtergefallen und ich konnte den aufheben und trotzdem noch der Lehrerin zuhören. So, und da kann man sich überlegen, um was es da geht. Ja, also sonst lasse ich mich davon ablenken, jetzt ist da dieser Stift, jetzt schaue ich da runter und kriege vielleicht gar nicht mehr mit, was die Lehrerin sagt. Und in dem Moment, wo es eben ausgeglichen wird, also ich persönlich, ich hatte nie ein Problem damit, wenn mir ein Stift runtergefallen ist, dann trotzdem noch zuzuhören. Ja,
das ist ein
jemand mit ADHS, für den ist das überhaupt nicht leicht.
Ein sehr, sehr gutes Beispiel, das du erwähnt hast, ja. Und durch die Therapie, Medikation und also diese Form der Therapie, ist vermutlich auch die Lebensqualität besser geworden, ja.
Absolut, ja.
Ja, es gibt auch, wenn wir jetzt mal so einen Blick reinwerfen in das Thema der Risiken, ja, also dieser Erkrankung, gerade im Hinblick auf die Bewältigungsstrategien, ja. Und da würde ich gerne dir auch etwas erzählen, weil das ist ein guter Punkt, bevor wir jetzt zur Medikation, also oder über Medikation sprechen. Es gibt also auch ein Risiko der Suchtproblematik, gerade bei ADHS-Betroffenen, ja. Und das hat auch damit zu tun, wie du ja auch weißt, es gibt ja gesunde und ungesunde Bewältigungsstrategien. Ja. Und es gibt im Hinblick auf ADHS, also ein erhöhtes Risiko für Sucht bei Menschen mit ADHS, sowohl neurobiologisch als auch in psychologischen Gründen zu suchen. Ja. Und Studien zeigen zum Beispiel, dass bis zu 25 bis 40% der Erwachsenen bei ADHS eine Substanzgebrauchsstörung entwickeln, wie man es nennt. Ja.
Alkohol, Nikotin, Drogen.
Genau, also im Vergleich zu etwa 10 bis 15% in der Allgemeinbevölkerung heißt es ja. Und ich würde gerne kurz, wenn es für dich in Ordnung ist, Christian, auf die Gründe eingehen. Ja, lass uns doch mal die Gründe anschauen. Genau. Also neurobiologische Ursachen, da hatten wir ja drüber gesprochen, das Dopaminsystem. Ja? Also Menschen mit ADHS haben eine veränderte Dopaminfunktion im Gehirn. Das hatten wir ja vorhin schon mal erwähnt. Dopamin ist der Neurotransmitter, der unser Belohnungssystem steuert. Also das Gefühl von Zufriedenheit und Motivation, wie du es auch vorhin erwähnt hast. Bei ADHS ist das Dopaminsystem oft unteraktiv, ja? Weshalb Betroffene weniger Belohnung oder Befriedigung durch alltägliche Aktivitäten empfinden. Folge, sie suchen nach meist schnellen, intensiven Wegen, um Dopamin freizusetzen. Und wie du sagtest, wie Substanzen wie Nikotin, Alkohol oder Drogen tun genau das. Ja? Und Beispiel Alkohol und Drogen geben ja einen kurzfristigen Kick, weil sie die Dopaminfreisetzung erhöhen.
Oh. Und zwar ganz ordentlich.
Ganz ordentlich, ja. Genau.
Also manche sagen, ich meine, es muss ja jetzt nicht sofort um eine Abhängigkeit gehen, aber im Laufe der Zeit kann es schon sein. Manche sagen, bei Drogen, vor allem bei stärkeren Drogen, da erlebe ich Glück und Belohnung vielleicht in einem Faktor 1000, ja, im Vergleich dazu, dass ich jetzt, wenn ich im Alltag, wenn ich Erfolg habe auf der Arbeit, wenn ich vielleicht Sexualität habe, wenn ich vielleicht Dinge schaffe, dann erlebe ich vielleicht Belohnung und Glück im Faktor 10, ja, also sozusagen mit Drogen wird unglaublich stark das Dopamin- und Belohnungssystem angesprochen.
Genau, ja, und das ist ja etwas, was unglaublich auch dann schädlich ist, ja, in Bezug darauf, dass das hiermit gekoppelt wird, ja. Und auch das Thema der Impulsivität und Mangel der Selbstregulation, das ist auch ein wichtiges Thema, das ich kurz ausführen, also das Thema ausführen möchte. Also Impulsivität ist ja so eine Art Kernsymptom von ADHS, ja. Und Menschen mit ADHS handeln oft spontan, ohne die langfristigen Konsequenzen zu bedenken. Ja, es ist impulsive Handeln. Also ich sage jetzt mal, jemand als Beispiel, als Idee, jemand probiert auf einer Partysituation eine Droge aus, ohne sich Gedanken darüber zu machen, welche Auswirkungen das haben könnte. Ja, impulsiv irgendwas zu probieren. Und gleichzeitig haben viele Betroffene Schwierigkeiten, ja, mit der Emotionsregulation. Also das heißt, sie greifen schneller zu Substanzen oder Verhalten, um Stress, langweilige oder negative Emotionen zu bewältigen. Ja, da sind wir bei dem Thema Bewältigungsstrategie. Und da gibt es ja gerade in dem Zusammenhang, wenn ich jetzt sage Bewältigungsstrategie, auch diese sogenannte Selbstmedikationshypothese. Weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast?
Selbstmedikation. Also man kennt es von diversen Themen, inklusive zum Beispiel auch Erkrankungen wie Depressionen oder auch bei posttraumatischer Belastungsstörung. Ja. Ja. Was ich innerlich erlebe, ist so schwer auszuhalten, dass ich versuche, mir selbst zu helfen und dann entdecke ich vielleicht, Alkohol hilft irgendwie. Ja. Auf anderer Ebene hilft Alkohol überhaupt nicht. Aber um mit bestimmten Emotionen zum Beispiel auszukommen, unangenehmen inneren Zuständen, Kann das stark helfen? Ich nehme an, in diese Richtung geht es.
Also die geht in die Richtung, es gibt ja gesunde Bewältigungsstrategien und ungesunde. Und wenn wir jetzt sagen, also viele Menschen mit ADHS nutzen Substanzen, um ihre Symptome zu lindern. Ja, das ist eine ungesunde Symptomatik. Also Nikotin. Ja, also gehen wir Nikotin zum Beispiel. Also es wirkt so wie ein mildes Stimulanz. Ja. Dass er dann auch aufmerksam kurzfristig, wirklich kurzfristig verbessern kann. Ja? Aber wir wissen ja, dass Nikotin gesundheitsschädlich ist, steht auf jeder Packung. Ja?
Oh, ja. Ja.
Und zum Beispiel auch Alkohol oder Cannabis, ja, wird auch oft genutzt, um innere Unruhe und Stress zu reduzieren. Dann auch härtere Drogen, ja, zum Beispiel auch Kokain, leider. Die Substanz wirken stark aufs Dopaminsystem und können hyperfokussiertes Verhalten auslösen, aber schädigen natürlich den Körper. Ja. Und auch langfristig. Und das Problem ist ja, dass diese kurzfristigen Effekte langfristig in eine Abhängigkeit führen können. Ja. Da ist halt das Thema mit dieser Suchtabhängigkeit steht dann natürlich dann auch im Missbrauch steht dann im Raum, ja.
Also man kann sich das gut vorstellen von all dem, was du jetzt schon gesagt hast. Ja, so wenn das Dopaminsystem auf kleine Erfolge nicht so anspricht, aber auf große besonders stark, ja, dann ist das eine, das trägt dazu bei, dass psychotrope Substanzen besonders ansprechend sind, und Drogen im Allgemeinen. Ja. Dann, wie du sagst, dieser starke Fokus auf jetzt inklusive der Impulsivität. Also wie kann ich jetzt in diesem Moment mich am allerbesten fühlen? Ja, vielleicht tatsächlich mit Drogenkonsum. Ja, das wird nicht dazu führen, dass ich mich in 2 Tagen am besten fühle, aber jetzt gerade vielleicht schon. Ja, inklusive eben Selbstmedikation. Ich komme irgendwie vielleicht mit mir nicht so gut zurecht, insbesondere dann, wenn ich nicht verstehe, was mit mir los ist. Ja,
ja.
Das ist so ein häufiges Thema, wo es mittlerweile gut ist, dass sich mehr und mehr die Erkenntnis verbreitet, ADHS gibt es nicht nur bei Kindern.
Ja.
Ja? Und ich bekomme das so oft mit, habe es auch in vielen Dokus gesehen, wie Menschen sagen, endlich verstehe ich, was mit mir passiert.
Ja.
Ja? Es kommt ja auch nicht selten im Zusammenhang mit ADHS zu Depressionen, weil irgendwie kann ich so viele Sachen nicht, die andere besser können. Irgendwie bin ich anders, irgendwie bin ich komisch.
Ja.
Ja? Und wenn ich da keine Antwort drauf bekomme, dann kann das eben sein, dass ich irgendwann innerlich aufgebe und dann in eine tiefe gedrückte Stimmung reinkomme.
Und da sind wir auch bei diesem Thema psychologische Belastung und Stigmatisierung. Ja? Also viele Menschen mit ADHS haben durch ihre Symptome also negative Erfahrungen gemacht. Also zum Beispiel in der Schule, im Job oder in sozialen Beziehungen. Ja? Und sie leben mit dem Gefühl, nicht genug zu sein oder zu chaotisch zu sein. Und was macht das mit einem Menschen? Ja, also es führt zu einem geringeren Selbstwert oft, oder einem inneren Druck. Und das ist auch wiederum der Punkt. Ich fühle mich schlecht, mir geht's nicht gut. Und dann greifen Menschen ja oft, um etwas zu um dieses Gefühl zu bewältigen, zu Substanzen. Um sich zu entspannen.
Oder, kann man ja auch wirklich verstehen.
Ja, oder auch emotionale Schmerzen zu betäuben. Ja, weil es weh tut, das Gefühl zu haben, ich bin nicht genug. Ja. Und das Thema ist natürlich auch, gerade Menschen mit ADHS, sehen wir ja ein breites Spektrum an Suchterkrankungen, das von Substanzmissbrauch bis hin zu Verhaltenssüchten reicht. Ja. Also es geht ja wir hatten ja vorhin diese sogenannten Substanzthemen ja besprochen, Nikotin, Alkohol, Cannabis, härtere Substanzen wie Kokain, aber zum Beispiel Verhaltenssüchte ist auch ein Thema. Ja, Internetsucht, Menschen also mit ADHS verbringen oft exzessiv viel Zeit online, es sei mit Gaming, Social Media oder Streaming. Der Grund, das Internet bietet schnell und ständig wechselnde Reize, also um das Belohnungssystem zu aktivieren, das gibt ja diese Shorts zum Beispiel auch, Also Shorts hast du ja immer permanent.
Die Kurzvideos.
Ja, genau, das wird ja auch bewusst, da wird ja bewusst ja auch das Dopaminsystem so ein bisschen getriggert. Ja? Oder auch Glücksspielsucht ist auch ein Thema. Ja? Also ist ja auch, bietet eine Mischung aus Spannung, Belohnung und Risiko. Ja? Und das kann für impulsive Persönlichkeit mit ADHS besonders attraktiv sein. Kann. Und auch ein Thema, was oft nicht so betrachtet wird und was auch im Raum steht, sind Essstörungen, Christian. Also Essstörungen, also übermäßiges Essen.
Im Zusammenhang mit ADHS.
Ja, also Binge-Eating zum Beispiel oder Süßigkeitenkonsum kann ebenfalls eine Art von Selbstmedikation sein. Da Essen das Belohnungssystem kurzfristig aktiviert. Ich gehe in den Kühlschrank, ich mache ihn auf, ich gucke, ich nehme was raus, weil mir geht es gerade nicht gut. Oder es ist ja auch, wird ja auch so ein bisschen als emotionales Essen deklariert, könnte im Raum stehen, ist jetzt nicht, hängt ja immer individuell ab, also das sind so Risiken, die ich gerne jetzt mal hier so ansprechen würde in dem Format. Und ganz, ganz wichtig ist halt auch das Thema Prävention und Umgang mit diesem Suchtrisiko da, gerade in dem Zusammenhang, Und das Suchtrisiko ist bei ADHS erhöht, aber es gibt viele Möglichkeiten, dem auch entgegenzuwirken. Also das sind wie du auch vorhin erwähnt hast, der in dieser Dokumentation, als er erfahren hat, dass er ADHS hat, dann umso frühzeitiger so eine Diagnose und Behandlung vorhanden ist, umso besser kann man natürlich auch darauf eingehen,
Also wenn ich nochmal das Bild nehme mit dem Betriebssystem, ich habe eigentlich die meiste Zeit immer mit Windows gearbeitet und irgendwann habe ich mir mal ein MacBook von Apple gekauft. Ich konnte mit Windows wunderbar umgehen und mit Apple war ich erstmal überfordert. Da waren auf einmal irgendwelche Fenster weg und ich wusste nicht, wo ich diese blöden Fenster wiederfinde und so. Also ganz einfache Sachen, wenn ich das jetzt als Bild nehme, wenn ich gar nicht weiß, welches Betriebssystem ich habe, dann ist es natürlich viel schwieriger, damit umzugehen.
Absolut, Also das ist ja auch das, wenn ich mir nicht klar ist, was ist mit mir los? Ja, auch diese Aussage, die oft getroffen ist, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und dann in einer ein Stück weit auch Verzweiflung zu leben, ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, aber wichtig, frühzeitig Diagnose und Behandlung ist ausschlaggebend, Und es gibt, wie du auch erwähnt hast, medikamentöse Therapie. Also es gibt Medikamente wie Methylphenidat, das ist ein Wirkstoff, oder Lestexfamatin, die also dieses sogenannte, die regulieren das Dopaminsystem und reduzieren das Bedürfnis nach Selbstmedikation. Also Studien zeigen, dass eine effektive Behandlung von ADHS das Suchtrisiko deutlich senken kann. Ja. Und auch Verhaltenstherapie im klassischen Sinne, Schematherapie, also Psychotherapie hilft dabei, auch gesunde Strategien für Stress oder Impuls oder Emotionsregulierung zu entwickeln. Ja, das sind, also es gibt hier Wege, dass wir, wie wir es vorhin erwähnt oder wie ich es vorhin erwähnt hatte, gesunde Bewältigungsstrategien zu finden.
Also auch wenn durchs Angeborensein von ADHS, auch wenn ich dadurch letztlich es nie ganz loswerden werde, heißt das trotzdem, mir stehen Strategien zur Verfügung, mit dieser Ausprägung bei mir im Gehirn besser und gut zu leben.
Ja, also definitiv, also die Lebensqualität auch zu erhöhen. Ja. Und als Beispiel jetzt mal weg von dem Thema der also medikamentösen und Verhaltenstherapie, also Alternative zur Sucht ist als Bewältigungsstrategie Sport und Bewegung. Ja. Auch Achtsamkeit, ja. Also Techniken wie Achtsamkeitstraining helfen, der Selbstwahrnehmung, also die Selbstwahrnehmung auch zu verbessern und impulsives Verhalten zu reduzieren. Und was auch ein Ansatz ist, ist die kreativen Aktivitäten, ja. Kunst, Musik, handwerkliche Projekte können positiv und dopaminfördernde Alternative zu Substanzen sein. Ja. Und das ist jetzt ein anderer Blickwinkel auch zu gesunden Bewältigungsstrategien. Und dieses Thema Bewältigungsstrategien und ADHS ist sehr wichtig, also aus meiner Sicht, das auch zu betrachten und auch wahrzunehmen, was ist mir dienlich, was ist für mich gesund und was nicht.
Ja, ja, lass uns noch einen Moment dabei bleiben, was die Therapieansätze angeht. Mhm. Ja. Ich denke, wir werden uns den psychotherapeutischen Bereich für den zweiten Teil unseres Gesprächs aufheben. Ich denke, es wird eine Doppelfolge werden. Mhm. Ja. Wenn wir noch mal einen Moment auf den Bereich der medikamentösen Therapie schauen. Ja. Du hast Methylphenidat eben schon erwähnt. Das ist der Wirkstoff unter anderem von dem wahrscheinlich bekanntesten Medikament Ritalin. Ja. Und der nimmt vor allem Einfluss eben auf den Dopaminhaushalt. Genau das, wo du erwähnt hast, da gibt es häufig zu wenig Dopamin oder ungünstig verteiltes Dopamin im Gehirn. Ja? Das heißt, auf einmal wird es da an der Stelle etwas leichter.
Ja? Ja.
Andere Medikamente, wie zum Beispiel Atomoxetin, das habe ich mal bei einem Kind bei uns im Kinderdorf seinerzeit miterlebt, die helfen vor allen Dingen, was Noradrenalin angeht. Mhm. Ja, das ist ja der zweite Neurotransmitter, den du erwähnt hattest, wo es besonders um die Aufmerksamkeit auch geht.
Genau. Ja.
Und sicherlich, man kann immer sagen, okay, Psychopharmaka können auch die eine oder andere Nebenwirkung haben. Ist auch wichtig anzuschauen und zu schauen, was ist wirklich passend. Was ich besonders spannend fand, und das möchte ich unbedingt noch ergänzen, in einer relativ aktuellen Doku mit Eckhard von Hirschhausen, ja, dem Arzt, der bei sich auch so ein leichtes ADHS tatsächlich festgestellt hat. Da kommt ein führender Mediziner auch zu Wort, der sagt, bei Erwachsenen gibt es nicht nur die Frage Medikamente ja oder Medikamente nein, sondern es gibt auch kann auch die Möglichkeit geben, eine Zeit lang Medikamente zu nutzen. Mhm. Und in dieser Zeit kann das Gehirn auf einmal neue Strategien lernen, weil es bekommt andere Informationen, es kann Reize anders verarbeiten und dadurch kann es in dieser Zeit andere Strategien lernen, die dazu führen können, dass dann die Medikamente weniger wichtig werden. Ja, also auch das gibt es als Option möglicherweise bei Erwachsenen, durch Medikamente dem Gehirn einen Lernprozess zu ermöglichen, und dann vielleicht auch die Medikamente nicht mehr zu brauchen. Ja, es kann aber auch Fälle geben, wo das auch sinnvoll ist, einfach dauerhaft die Medikamente zu nehmen, weil es das Leben eben einfacher machen kann.
Ja, so zu diesem Thema der medikamentösen Therapie bei ADHS, also das hat ja das Ziel, die Symptome zu lindern, ja, die durch neurobiologische Veränderungen wie hier entstehen. Also das bedeutet, die Medikamente helfen dabei, die Selbstregulation, Konzentrationsfähigkeit und Impulskontrolle zu verbessern. Ja. Und Ganz wichtig, was ich noch dazu sagen möchte, ist, Medikamente heilen ADHS nicht. Aber sie schaffen eine Grundlage, um den Alltag besser zu bewältigen und gleichzeitig Therapie wie Verhaltenstherapie, Schematherapie oder Biofeedback effektiver zu machen. So eine Medikamenten, das muss ich auch nochmal kurz, möchte ich ganz kurz festhalten, Medikamententherapie dürfen zum Beispiel in Deutschland nur von Fachärzten realisiert werden, ja, dass sich meist um verschreibungspflichtige Medikamente handelt und man muss dazu sagen, diese auch im Bereich der BTM angesiedelt sind. Das möchte ich nur kurz erwähnen, ja.
Also der Betäubungsmittel.
Ja, genau. Und das ist...
Man sieht das dann, wenn man so ein Rezept bekommt, das hat eine andere Farbe als andere Rezepte vom
genau,
Arzt.
Genau. Und die werden, was ich gesehen habe, nicht über das sogenannte Online-Verfahren. Also man kriegt das noch in Papierform und da muss die Ärztin oder der Arzt entsprechend unterschreiben und sich entsprechend den Patienten dann auch anschauen. Und man muss dazu sagen, es gibt, kurz darauf einzugehen, grundsätzlich gibt es zwei große Kategorien von Medikamenten, die bei ADHS eingesetzt werden. Stimulantien und Nichtstimulantien. Ja? Und beide wirken auf die Neurotransmitter im Gehirn, vor allem auf Dopamin und Noradrenalin, die bei Menschen also mit ADHS nicht optimal reguliert sind. Ja? Also sogenannte, gehe ich mal drauf auf das Thema Stimulantien, also sogenannte Anführungszeichen First-Line-Therapie. Ja. Also die meisten ADHS-Medikamente gehören zu den Stimulantien. Also sie sind die am besten untersuchten und wirksamsten Medikamente bei ADHS, ja, zurzeit. Und wie wirken solche Stimulantien? Sie erhöhen die Verfügbarkeit von Dopamin und Noradrenalin im Gehirn. Dadurch verbessern sie die Signalübertragung in den Bereichen, die für Aufmerksamkeit, Impuls und Emotionskontrolle verantwortlich sind. Ja. Und wie du schon erwähnt hast, also es gibt ja diese Marken Ritalin, Medikanet, Concerta, also das, dahinter verbirgt sich eigentlich Methylphenidat. Ja. Mhm. Und ich finde zum Beispiel auch ein Mythos ist ja, ja, der nimmt Ritalin. Ja, das ist also dieses Ritalin. Also Ritalin, da gibt es eine Geschichte dahinter. Ja? Also das Medikament wurde ja in den 40er Jahren von dem Chemiker Leandro Panizzon entwickelt, der für das Schweizer Pharmaunternehmen Chiba Geiger, also heute heißen die, glaube ich, Novartis, ja, arbeitete. Mhm. Und der Name Ritalin leitet sich von seiner Frau Rita Panizzon ab.
Wirklich? Okay.
Sie war also, ja... Also sie war eine begeisterte Tennisspielerin und probierte das Medikament aus, ja, nachdem es also ursprünglich für andere Zwecke entwickelt worden wurde, ja. Also zur Kreislaufanregung, ja, das war der Gedanke dahinter damals. Mhm. Und Rita bemerkte, dass sie sich durch das Präparat besser konzentrieren konnte und auch länger fokussiert war. Und beim Tennisspielen sich verbesserte. Und aus Dankbarkeit und als Hommage an seine Frau nannte Panizzon das Medikament Ritalin. Also der Name vereint also Ritas Name
spannend,
mit der Endung IN, die in der Pharmabranche oft, also wird ja häufig verwendet dann in dem Zusammenhang. Ja. Das ist vielleicht eine kurze Geschichte zu dem Thema, weil da auch oft das Missverständnis ist, ja, der nimmt Ritalin, ja. Ritalin ist ein Handelsname, ja. Dahinter verbirgt sich eigentlich der Hauptwirkstoff Methylphenidat.
Ja, schöne Anekdote, ja, aber kannte ich noch nicht. Vielen Dank.
Jetzt kurz zu diesem Methylphenidat, ja. Methylphenidat wirkt schnell, innerhalb von 30 bis 60 Minuten. Der Einsatz ist häufig bei Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, wird auch dort retardiert eingesetzt. Also das sind die, die sich dann über also kurz- bis langfristige Präparate 4 bis 12 Stunden dann entwickeln und verbessert Aufmerksamkeit, reduziert Impulsivität und Hyperaktivität. Ja. Und dann gibt es natürlich noch die sogenannten Amphetamin-Derivate, Elvanse, Adderall, das sind auch Markennamen, ähnlich wie Methylphenidat. Aber oft mit längerer Wirkung, bis zu 12 Stunden. Also es ist besonders bei Erwachsenen und Patienten, bei denen Methylphenidat nicht ausreichend wirkt oder auch sehr, sehr starke Nebenwirkungen vorhanden sind, wie Ticks oder so weiter. Durch das wird das oft dann auch eingesetzt. Die Besonderheit ist auch, dass das von Ärzten auch bei schwereren Fällen sich gut eignet, ja, und dort eingesetzt wird. Die Nebenwirkungen müssen wir auch mal kurz vielleicht ansprechen, ist häufig Appetitlosigkeit, Schlafprobleme, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden. Ja? Und es gibt, wie gesagt, diese die Nebenwirkungen lassen sich oft durch Dosierungsanpassung oder andere Präparate minimieren. Ja, also das muss man mit dem Arzt abklären und da auch wirklich engmaschig sich da auch begleiten lassen, ja, bei diesen Präparaten. Die Nichtstimulantien sind eine Alternative für Menschen, bei denen Stimulantien nicht wirken oder sie nicht vertragen werden, ja. Und zum Beispiel Atomoxetin, Handelsname Stratera, erhöht vor allem die Verfügbarkeit von Noradrenalin im Gehirn. Vorteil ist, es ist keine Suchtgefahr, also es wirkt über 24 Stunden, besonders geeignet für Menschen mit Substanzmissbrauchsrisiko oder Herzprobleme. Ja. Und der Nachteil, wirkt langsamer, die volle Wirkung zeigt sich erst nach 4 bis 6 Wochen, ja, heißt es.
Ich habe es im Kinderdorf bei einem Kind erlebt, wo die Mutter eben eine diagnostizierte Schizophrenie hatte. Und wo man dann eben aus medizinischer Sicht gesagt hat, da wollen wir lieber keine Stimulantien geben, um nicht auch beim Kind eine Ausprägung von Schizophrenie zu begünstigen, wenn dieser Risikofaktor genetisch eben schon vorhanden ist. Das war dann in dem Fall ein Grund für Atomoxetin.
Ja, das es gibt noch also bei den Nichtstimulantien auch das Guanfacin, also Handelsname Intunitiv, wirkt auf die Alpha-2-Adrenozin-Rezeptoren und verbessert die Regulation von Impulsen und Emotionen. Und der Einsatz ist also häufig bei Kindern und Jugendlichen mit stark ausgeprägter Impulsivität. Ja. Und so als dritter noch das kurz zu nennen, ist das Clonidin. Also wirkt ähnlich wie das Guanfacin, wird jedoch vor allem bei Hyperaktivität und Schlafproblemen eingesetzt. Ja. Mhm. Aber das sind Dinge, die solche Medikamente werden durch Fachärzte verschrieben und da muss man sich auch von Fachärzten entsprechend dann ganzheitlich beraten lassen und diese Medikation auch dort sich da auch begleiten lassen. Ja, das ist ganz wichtig, unbedingt, ja.
Ja, unbedingt. Also ich merke auch jetzt schon, kann mir jetzt schon nicht mehr alle Namen merken, die du gerade gesagt hast. Ja, das wird wahrscheinlich der Hörerinnen und Hörerschaft ähnlich gehen. Ich möchte trotzdem nochmal sagen, warum das Sinn hat, dass wir jetzt ein bisschen ausführlicher über die Medikamente gesprochen haben, als wir das vielleicht sonst hier im Podcast machen. Bei vielen psychischen Erkrankungen ist es ja so, dass Psychotherapie auf Dauer mehr bringt als Medikamente oder zumindest ähnlich vergleichbar viel. ADHS ist demgegenüber wirklich mal eine Erscheinung, wo mit Medikamenten in der Regel wirklich viel zu erreichen ist und wo das wirklich auch als ein Standardweg gilt, der durch Psychotherapie nicht ersetzt werden kann. Ja, eben gerade aufgrund dieser neurobiologischen Andersartigkeit.
Also es gibt auch, also ganz kurz zu erwähnen, es gibt also auch im Hinblick auf Ernährungsberatung ist auch eine Therapiestrategie, dass man sich auch hier mit den Mikronährstoffen auseinandersetzt, gerade im Omega-3-Fettsäuren sind bekannt. Studien zeigen, dass Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel aus Fischöl hochdosiert eine milde, aber positive Wirkung auf die Aufmerksamkeit haben können. Ja. Magnesium und Zink ist auch ein Thema. Mangelzustände können ADHS-Symptome verstärken. Also eine ausgewogene Ernährung und eine Nahrungsergänzung kann hilfreich sein. Ja. Aber das muss man alles auch abklären mit seinem Arzt und auch einem Ernährungsberater, der sich damit auch auskennt. Da kann man auch viel tun und sich da auch entsprechend was Gutes tun, ja.
Ja, also Ernährung hat ja insgesamt einen riesigen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Das ist mittlerweile ja ganz gut bekannt. Eine Herausforderung möchte ich noch benennen, wenn eben Appetitlosigkeit als Nebenwirkung auftreten kann bei den Medikamenten, dann wird es wieder verlockender, dann eben doch irgendwie was mit Zucker zu essen oder so, um überhaupt Lust zu haben, was zu essen. Ja. Genau, da dann entsprechend noch mit drauf achten. Okay, jetzt bist du die Medikamente durch, oder?
Gut, dann sind wir eigentlich soweit. Ich bin durch mit den Medikamenten. Also ich habe das jetzt mal angesprochen und das ist, glaube ich, sehr umfangreich, aber es ist, glaube ich, auch wichtig. Ne?
Super, okay. Vielen Dank schon mal soweit. Dann drücke ich einmal auf Aufnahmestopp und gleich geht's weiter.
Ich sag die Vorschau.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie schon angekündigt, geht es weiter im zweiten Teil in der nächsten Folge hier im Podcast, wo wir nicht nur das Thema der Therapieansätze vervollständigen, sondern auch über typische, häufige Komorbiditäten, Begleiterkrankungen sprechen von ADHS. Zu Beginn der zweiten Folge greifen wir die Frage auf, wenn ich eine erste Idee habe, ADHS könnte bei mir vorliegen, wie kann ich da noch ein bisschen sicherer sein, bevor ich den Arzttermin ausmache? Außerdem sprechen wir in der zweiten Folge über ADHS und Partnerschaft, sowie über herausragende Persönlichkeiten mit ADHS. Also, bis dahin, macht es gut, ciao, ciao.